Ja, ich grüße euch an diesem wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist ein wenig anders vom Wetter her als gestern oder die letzten Tage. Es ist auch anders, als wir gerade gesungen haben. Wir danken Gott für dieses Wetter, haben wir gesungen. Vielleicht konnte der ein oder andere auch danken dafür. Also ich wohne ja in Brandenburg und das ist ziemlich sandig und da freut sich immer die Natur, wenn sie auch Wasser kriegt. Insofern ist es vielleicht auch ganz schön, dass es heute mal regnet. Ich freue mich, dass ihr euch aufgemacht habt, hierher zu kommen und Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte uns zur Einstimmung den Wochenvers vorlesen, der in den Losungen vorgegeben ist, und zwar steht er in Epheser. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das finde ich einen schönen Vers am Anfang von so einem Gottesdienst. Wir sind eingeladen, nicht mehr Gäste und Fremdlinge zu sein, sondern teilzuhaben, ja, am Volk Gottes. Also bei den Ephesern, denen wurde das auch so zugesprochen, weil das waren ja vorher Leute, die nicht zum Volk gehörten. Für die war das was ganz Neues, dass sie als Heiden nun auch mit dazugehörten. Und das gilt auch für uns heute Morgen. Ich wünsche das vor allem den Leuten, die heute als Gäste hier sind zum ersten Mal, dass ihr euch auch wohlfühlt, nicht nur Gäste seid und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Hausgenossen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen neuen Tag und für die Einladung, dass wir nicht mehr Fremdlinge sind und Gäste, sondern dass du uns einlädst, zu dir zu gehören, zu deinem Volk, zu deiner Gemeinde. Und ich danke dir, dass wir ja zusammengekommen sind heute Morgen als Menschen, die an dich glauben, die dich als ihre Mitte haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Gottesdienst veränderst, dass du zu uns reden kannst. Und ich danke dir, dass wir mit all dem, was uns beschäftigt, zu dir kommen können. Segne du uns in diesem Gottesdienst. Amen. So, wir singen wieder gemeinsam. Ja, wir haben für den heutigen Predigttext den Perikopentext genommen, also den, der vorgegeben ist. Und als ich dann nachgeguckt habe, was das ist, dachte ich gleich so, ja, kenne ich, das ist ein alter Hut. Das ist wohl eins der Geschichten, die ich schon von frühester Kindheit gehört habe oder die ich in der Sonntagsschule mal gelernt habe. Und das Problem bei solchen Geschichten ist ja, dass die einem irgendwann, oder dass man in der Gefahr steht, dass sie einem nichts mehr sagen. Und so war das auch hier, dass ich erst dachte, naja, was ist das, was soll das? Und habe mir den dann doch nochmal ein bisschen näher angeguckt. Und dann sind mir ganz viele verschiedene Aspekte aufgegangen in dieser Geschichte. Zum Beispiel, und das ist vielleicht so das Naheliegendste, handelt es sich hier um eine Wundergeschichte. Da passiert was, was eigentlich nicht sein kann, was ich noch nicht erklären kann. Dann gibt es einen Aspekt, der mir wichtig geworden ist, dass es hier ums Geben und ums Nehmen geht. Also da geben Leute was, da nehmen Leute was. Und es geht darum, dass sie was miteinander teilen. Dann ein Aspekt, den ich für mich selber ganz wichtig finde, ist, dass da in der Geschichte aus ganz wenig ganz viel gemacht wird. Oder dass es überhaupt darum geht, wenig einzusetzen. Glaube ich und auch viele andere sind oft so auf dem Trip, ich kann das nicht, weil ich habe die Begabung gar nicht dafür oder ich habe zu wenig Zeit dafür und Geld habe ich da auch nicht, das ist eigentlich zu wenig. Und das ist so ein biblisches Prinzip für mich, das kommt an mehreren Stellen vor, dass ja aus ganz wenig trotzdem was gemacht werden kann und dass es sich lohnt, ganz wenig, was man hat, auch einzusetzen. Ja, und was in der Geschichte auch ganz elementar ist, das ist, dass ein Bedürfnis, was wir haben, auch befriedigt wird. Also ein grundlegendes Bedürfnis von uns. Das ist ja sowas wie, ich muss schlafen, ich muss was anzuziehen haben und ich muss meinen Hunger stillen und meinen Durst stillen. Und darum geht es genau in der Geschichte, dass der Hunger gestillt wird. Also was ganz Elementares und Wichtiges, wir müssen jeden Tag mehrmals essen, man soll ja sogar 5 Mahlzeiten, wenn es geht, am Tag zu sich nehmen. Also man ist den ganzen Tag schon ganz schön damit beschäftigt, satt zu werden. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade geht, ob ihr Hunger habt, vielleicht liegt das Frühstück schon ein paar Stunden zurück. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Hunger, so dieser geistliche Hunger, vielleicht fällt uns da während der Predigt auch noch was zu ein. Wobei ich euch auf jeden Fall helfen kann, ist den Hunger, den man so im Magen spürt, ein bisschen zu stillen. Und vielleicht wisst ihr dann auch spätestens, um welche Geschichte es sich handelt. Und zwar sind das hier kleine Brotfische. Ihr nehmt euch einfach eine Handvoll und reicht das dann weiter. Das gebe ich mal hier rum. Also es ist die Speisung der 5000, wo 5 Brote und 2 Fische ausgereicht haben, um ganz viele Menschen satt zu machen. Und ich hoffe, die Fische aus Brot reichen auch, um uns ein bisschen satt zu machen. Die Kinder dürfen sich auch noch was nehmen, aber die gehen jetzt in die Kinderstunde. Und ich habe von Arne gehört, dass ihr da auch noch ganz satt werdet. Was macht ihr denn? Gut, dann dürfen die Kinder mit dem Arne rausgehen und wir wünschen euch eine schöne Stunde, trotz Depression und trotz Wetter. Genau, das könnt ihr einfach weiterreichen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, danach kommt die Predigt. Also Volker, du müsstest dich ein bisschen eindecken, jetzt noch, damit du nachher auch sprechen kannst. Genau, und wir singen gemeinsam, Herr, ich komme zu dir.
Herr Jesus Christus, das, was wir gerade gesungen haben, das erbitte ich für uns, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Dass wir etwas erleben, wie du zu uns redest. Und bei all dem, was zu uns und unserem Alltag gehört, wir dich erleben als den, der in unser Leben hinein redet, handelt und uns anspricht. Darum bitte ich dich, Herr, dass wir auch bei den Themen und Geschichten, die wir schon so gut kennen oder meinen zu kennen, immer wieder neu auch staunen, dass du redest. Neu, einmalig, einzigartig uns berührst, uns ansprichst und uns sendest. So vertrauen wir darauf, Herr, dass dein Wort, dein lebendiges Wort, auch unter uns lebendig wird, wenn wir es lesen und verkündigen. Danke, dass du bei uns bist. Sprich du uns an. Amen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 9, und dort die Verse 10 bis 17. Und er nahm seine Jünger mit sich und zog sich abseits in eine Stadt namens Bethsaida zurück. Als aber die Volksmenge es gewahr wurde, folgte sie ihm nach, und er ließ sie zu sich und redete zu ihnen vom Reiche Gottes, und die, welche der Heilung bedurften, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 herzu und sagten zu ihm: Entlass das Volk, damit sie in die Dörfer und Gehöfte ringsumher gehen und einkehren und Speise finden, denn hier sind wir an einem öden Ort. Doch er sprach zu ihnen: Gebet ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen und für all dieses Volk Speise kaufen sollen. Es waren nämlich etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasset sie sich lagern in Gruppen, etwa zu 50. Und sie taten so und ließen alle sich lagern. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach das Dankgebet darüber, brach sie und gab sie den Jüngern, sie dem Volke vorzulegen. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Das ist also der Text. Der Text, den Miriam gut kennt, wer gut freikirchlich sozialisiert ist, wird ihn alle paar Jahre erleben. Der Klassiker in der Sonntagsschule ist dann zu dem Text natürlich Popcorn. Für die Kinder immer ein unvergessliches Erlebnis, das zudem sehr lecker und erlebnisintensiv ist. Aber sicherlich auch mit dem Problem, dass wir einen solchen Text vielleicht ja zu gut kennen oder meinen zu gut zu kennen oder schon zu oft gehört haben. Ich habe heute die Freude, mich das zweite Mal darüber zu predigen. Ich hatte um 10 Uhr den Gottesdienst in der Gemeinde Charlottenburg, soll auch herzlich grüßen von dort. Nächsten Sonntag werden wir das auch nochmal so machen, weil die zurzeit pastorenlos sind, dass ich um 10 Uhr dort predige und dann um 11 hier das zweite Mal den gleichen Text bepredige. Auch eine interessante Erfahrung. Und welche Erfahrung macht Jesus hier? Dieser Text übrigens ist einer der wenigen Texte, die in allen 4 Evangelien zu finden sind. Alle 4 Evangelien kennen die Speisung der 5000. Und ein wesentliches Element in diesem Text ist das, was vorher passiert. Vorher gibt es eine große Party. König Herodes lässt Party feiern und erlebt dabei, dass eine junge, bezaubernde Frau wunderbar tanzt. So sehr, so berauscht ist er, der Herodes, dass er in einem Zustand, den ich nicht näher beschreiben kann oder will, dann auch laut vor der gesamten Menge verkündet: Und was immer sie sich wünscht, und wenn es das halbe Königreich wäre, sie soll tanzen, es wird ihr gewährt. Aber die junge Frau hat sich mit ihrer Mutter abgesprochen und bringt eine sehr ungewöhnliche Bitte. Sie sagt: Bringe mir den Kopf des Propheten auf einem Teller aus Silber. Johannes der Täufer ist der Prophet, um den es geht. Bringe mir seinen Kopf auf einem Silbertablett. Und Herodes hat es vor den Menschen versprochen. Sie darf alles sich wünschen. Und es wird ihrer Bitte gewährt. Und diese Party hat den makaberen Höhepunkt, dass der Kopf, der frisch abgeschlagene Kopf von Herodes, vor Herodes geführt wird, von Johannes dem Täufer, auf einem Tablett. Das war eine absolut schockierende Nachricht, die die Jünger Jesus bringen. Ein Schock, wie er größer nicht hätte sein können. Johannes der Täufer, der große Prophet, getötet, weil eine junge Dame entzückend tanzt und ein König ein wüstes Versprechen gibt, das sie in einer sehr makabren Art und Weise dann auch sich umsetzen lässt. Und wie makaber muss es anmuten, wenn man wirklich auf einem Tablett einen Menschenkopf sieht von einem Menschen, der vor wenigen Minuten noch gelebt hat. Getötet ob einer jungen Dame, die so leidenschaftlich tanzen kann. Wie mag es Jesus gegangen sein? Ich kann mir gut vorstellen und gut nachvollziehen, dass er in dieser Situation gesagt hat, ich muss in die Stille, ich muss raus. Wir kennen ja auch solche Situationen, wo wir wirklich merken, wir halten es nicht mehr aus, wir müssen raus. Um einen solchen Schock, um eine solche Erfahrung zu verarbeiten, muss ich einfach wirklich ganz raus. Weg von allem. Und genau das macht Jesus. Er geht mit seinen Jüngern in eine wirklich absolut einsam öde Gegend in der Nähe von Bethsaida. In the middle of nowhere. Da ist eigentlich nichts. Und genau das will er auch. Nichts. Zeit in der Stille zu trauern und diesen Schock zu verarbeiten, dass der große Prophet getötet wurde. In den anderen Evangelien erfahren wir, dass Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot über den See fuhr. Und das wird auch der Grund gewesen sein, warum die Menschen ihn sehen konnten oder ihn wahrnehmen konnten, weil der See etwas von allen Seiten letztlich dann in der Mitte etwas weiter unten liegt. Das heißt, die Menschen haben gesehen, dass Jesus sich auf den Weg macht. Und sie gehen mit. Eine unvorstellbare Menge geht mit. Eine riesengroße Menge geht mit, denn alleine 5000 Männer, benennt der Text, sind es, die sich auf den Weg machen. Und klassischerweise kennt man das in jeder Kirche, dass die Zahl der Frauen immer größer ist als die Zahl der Männer, wenn es um Gott und Glauben und Religion geht. Und Kinder sind auch nicht mitgezählt. Das heißt, der Text redet von einer Zahl von vielleicht 10, 12, 15.000 Menschen. Also im Prinzip kann man sagen, die gesamte Region war auf den Beinen. Alle folgten ihm nach. Und an dieser Stelle lernen wir dann an dem Text relativ früh eine Schnittstelle, eine besondere Marke kennen, die diesen Text ausmacht. Nämlich das, was ausgerechnet bei Lukas nicht überliefert ist, in den anderen Evangelien aber zu finden ist. Dass nämlich Jesus, als er aus dem Boot steigt und diese Menschenmenge, diese Volksmenge sieht, packt ihn das Erbarmen. Packt ihn das Mitleid. Das Mitgefühl. Das griechische Wort esplanchne, was hier zu finden ist, dann in den anderen Texten, ist Deutsch schwer zu übersetzen. Und beim Versuch, es auch nur halbwegs angemessen zu übersetzen, kam für mich das Bild, ich habe vor ein paar Wochen meine Tochter Kascha erlebt, die mit ihren knapp 2 Jahren richtig hohes Fieber hatte, der es richtig schlecht ging und die nachts um 1 oder 2 in ihrem Bett wimmerte. Nicht weinte, sondern gibt da so einen Zustand hinter Weinen, der noch erbärmlicher ist, wenn ein Kind nur noch wimmert. Und ich bin dann also des Nachts an das Bett herangetreten und ich habe dann Kascha hochgenommen. Und es hat mir das Herz zerrissen als Vater, meine Tochter so zu erleben. Ich habe Erbarmen gespürt, Mitgefühl. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das würde sehr gut passen zu dem Wort Esplanchne. Ein ganz tiefes Gefühl der Liebe für ein Wesen, das mir anvertraut ist. Und jeder von uns kennt mit Sicherheit auch solche Gefühle und solche Erfahrungen, wo wir ein ganz tiefes Gefühl der Liebe, der Fürsorge, des Erbarmens für einen anderen Menschen hatten oder vielleicht selber es als Menschen erlebt haben, die das Erbarmen brauchten, die diese Liebe brauchten. Und genau dieses Gefühl hat Jesus, als er die Menschenmenge sieht. Es packt ihm nacktes Erbarmen. Er sieht all die Bedürftigkeit dieser Menschen. Und macht dann das, was auch dann typisch ist für diesen Mann, dass er nämlich seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Er hat gerade die schockierendste Nachricht gehört, die er in seinem Leben hören wird, nämlich die, dass Johannes der Täufer so sterben musste und will wirklich nur alleine sein mit seinen Jüngern. Und erlebt doch auch, dass er angesichts der Menschenmenge nicht anders kann, als zu predigen. Er nimmt sich ihrer an, ihrer Bedürfnisse. Und er verkündigt das Evangelium und er heilt die Kranken. Das ist das, was Jesus macht. Und das ganz Entscheidende, auch dass er seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, als Wesen dessen, dass das Erbarmen Gottes größer ist für ihn als seine eigenen Bedürfnisse in dieser Situation. Und das ist für mich auch einer der ersten Markpunkte, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was ein solcher Text mit meinem Leben zu tun haben kann. Ich erinnere mich noch, wie wir 1992 hier in dieser Gemeinde in der Bibelstunde über diesen Text nachgedacht haben und dabei auch festgestellt haben, wir haben dieses Erbarmen mit Menschen in diesem Stadtteil nicht. Wir haben festgestellt, wir haben ein gewisses Interesse, wir sind auch bereit, uns ihnen zuzuwenden, aber ein solches Gefühl von Erbarmen für Menschen um unsere Gemeinde herum haben wir ehrlich gesagt nicht gehabt. Und wir haben damals festgestellt, wie wichtig es ist, dass wir lernen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Wie wichtig es ist, tatsächlich sich alleine nur auf diesen Prozess einzulassen, dass wir Menschen nicht durch unsere Augen wahrnehmen, sondern Menschen wahrnehmen, so wie Gott, so wie Jesus Christus sie sieht. Dann ist es vielleicht nicht mehr der Mensch, der stinkt, der Mensch, der mich schon wieder ärgert, der Mensch, der vermutlich Sozialhilfeempfänger ist und auch keinen Bock hat zu arbeiten, was auch immer. Wir haben ja ganz oft Bilder über Menschen im Kopf, wir haben Gedanken und Gefühle über Menschen im Kopf. Und mit die erste Einladung, die erste Herausforderung, wenn man sich mit einem solchen Text beschäftigt, ist tatsächlich, sich zu fragen, ob ich bereit bin, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen. Ob ich das lernen will, zu sehen, was sich verändert, was passiert, wenn ich meinen Blick verändern lasse durch Jesus und sie so sehe, wie Jesus sie sieht. Was wir dann sehen werden, ist tiefes Erbarmen, tiefes Mitgefühl. Tiefe Liebe. Tiefe Liebe, die übrigens dann nicht nur anderen gilt, sondern wenn wir diesen Blick vielleicht auch einüben, wir auch feststellen werden und wahrnehmen werden, dieser Blick gilt auch uns selbst. So sieht uns Gott. Gott sieht uns wie ein Kind, dessen er sich erbarmen will, das er drücken und herzen will, weil er es liebt, weil er uns liebt. Und das ist das Wesen und das Wesentlichste, Grundlegendste, was dieser Text uns vermitteln kann. Alles, was hier geschieht, es geht nicht um ein Wunder, es geht nicht darum, dass hier Jesus nochmal zeigt, was für ein Zauberer ist. Sondern das Wesentliche, der Kern dieser Geschichte ist das Empfinden von Erbarmen, das Jesus hat, als er aus dem Boot steigt und die Menschenmenge sieht. Und die Herausforderung, uns als solche zu sehen und andere als solche zu sehen. Denn davon hängt alles weitere ab. Und dann? Er merkt, diese Menschen brauchen Zuspruch. Die brauchen das Evangelium. Die brauchen das verkündigte Wort des lebendigen Gottes. Und er predigt. Und er heilt die Kranken. Und er predigt. Und er heilt. 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 Und irgendwann kommen die Jünger zu ihm und sagen, Jesus, wir haben jetzt ein Problem. Der Tag geht langsam gegen Ende. Und wenn du die Menschen jetzt nicht langsam wirklich entlässt und in die Dörfer schickst, dann kriegen die nichts mehr zu essen. Geschweige denn noch irgendein Bett für die Nacht. Wir sind hier in der Mitte von nichts. Hier gibt es nichts. Finde ich beeindruckend. Die Jünger waren sehr fürsorglich. Die haben wirklich deutlich wahrgenommen, dass es einen Punkt gab, wo sie eingreifen mussten. Ich würde mich so gerne wissen, wie die Jünger sich so gefühlt haben, ob die dann irgendwann tatsächlich so angefangen haben, mit den Hufen zu scharen, weil sie einfach gemerkt haben, der findet kein Ende. Der predigt und heilt und es findet kein Ende. Was übrigens bei 5000 Männern plus Frauen und Kindern auch nicht verwunderlich ist. Aber herausfordernd ist es schon. Sie denken mit, sie handeln mit, verantwortlich und machen Jesus auf das Problem aufmerksam. Und dann kommt der richtige Hammer dieses Textes. Kommt das, was herausfordernd, ja schockierend ist. Der kurze, blanke Satz Jesu, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Könnten wir vorstellen, dass es für die Jünger eine Schrecksekunde gegeben hat. Wo dann erstmal so die Jünger schlucken mussten. Weil, ich meine, Jesus hat immer wieder herausfordernde Sachen gesagt, aber es gibt so ein paar Dinge, die wirklich schlichtweg nicht funktionieren. Die gehen so nicht. Und die Antwort kommt auch postwendend. Die Jünger sind ja vorbereitet. Sie haben bereits Bilanz gezogen, was sie denn an Möglichkeiten einzubringen haben und sagen auch dann relativ fix, 5 Brote, 2 Fische. Und Brote, da denke man bitte nicht an große Brote, sondern an wirklich ungefähr so große Fladen. Und diese 5 Brote und 2 Fische waren so die Ration, die ein Mann an einem normalen Tag als Wegzehrung mitbekommen hat. Die Fische übrigens aus dem See Genezareth sind köstlich, als eingelegte gesalzene Fische sind sie eine Kostbarkeit, die bis nach Rom verkauft wurden. Also das war wirklich lecker, das war nicht so unlecker, sondern das war wirklich eine kleine Kostbarkeit. Und davon 2 Stück. Ungefähr diese Größe ungefähr. 5 Brote und 2 Fische. Die Jünger denken aber wieder mit. Die sind nicht unbeteiligt. Die sind ganz aktiv mit dabei und versuchen, die Situation zu verändern, anzunehmen. Und sie fragen ihn, ob es vielleicht von ihm so gedacht ist, dass sie jetzt praktisch die Gemeinschaftskasse, die sie ja dabei haben, plündern sollen, um in den Ortschaften ringsherum Brot und Fisch zu kaufen. Kreativer Vorschlag, finde ich absolut angemessen, kreativ und passend. Ich habe in der Gemeinde Charlottenburg heute gefragt, ob die mal eine Vereinigungskonferenz ausgerichtet haben, was bejaht wurde. Bei einer Vereinigungskonferenz kam auf Nachfrage dann auch der Hinweis, kommen so ungefähr 200 Leute. Wer einmal eine solche Vereinigungskonferenz, das heißt also das Treffen der Gemeinden in einer Region, jetzt heißt es Landesverband, die dann zusammenkommen zu einer Art basisdemokratischen Veranstaltung, wo ausgetauscht wird und auch über die Anliegen des Landesverbandes dann aktualisiert angesprochen werden. Wer das mal erlebt hat, der weiß, dass da eine tierische Logistik hintersteckt, für 200 Leute Mittagessen zu machen. Und Kuchen und Kaffee und drumherum. Da muss man sich richtig drehen. Da müssen wirklich mehrere Leute Tage vorher richtig aktiv mit dabei sein und viel vorbereiten und. Hier reden wir nicht von 200, nicht von 400, nicht von 2000, nicht von 5000, sondern von ca. 10.000 bis 15.000 Menschen. Wir haben ja nun eine ganze Reihe wirklich neu eröffneter Discounter in Reichweite. Was meint ihr, was passieren würde, wenn wir an einem normalen Wochentag sternförmig von hier aus mit allen Autos, die wir haben, aufbrechen und alles Brot, alles, wirklich alles, was wir in den Discountern finden würden, alles kaufen würden? Würde erstmal komische Blicke an der Kasse geben, wenn wir sagen, naja, wir haben ja so 12.000 Leute, die heute zu Besuch sind, ne? So nach dem alten Spruch, 5 sind geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heißt alle willkommen. Kann ja mal passieren, ne? Also holen wir alles Brot. Meint ihr, es würde reichen? Nee, ne? Selbst mit der Technik, die wir heute hätten, ich glaube nicht, dass wir es schaffen würden, damit ungefähr 12.000 bis 15.000 Brotstullen fertig zu kriegen, die wir Menschen servieren könnten. Die Jünger waren aber konstruktiv. Die haben gesagt, sollen wir das versuchen? Sie sagen nicht, dass es nicht funktioniert, sondern sie sagen, sollen wir das versuchen? Ist das der nächste Schritt? Ist das das, was du denkst? Weil das ist das Einzige, was sie sich noch vorstellen können. Weil ansonsten wüssten sie nicht, wie das gehen soll. Sie kriegen keine Antwort. Jedenfalls nicht darauf. Aber sie kriegen eine Antwort. Sie kriegen nämlich die Antwort, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Und zwar immer zu 50. 50, 50, 50, 50, 50, 50. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ziemlich beeindruckender Anblick gewesen sein muss, auf einmal 100, 200, 300, 50er Lager zu sehen, wo Menschen sind am Ende eines Tages, die hungrig sind. Und was macht dieser Mann? Für alle sichtbar, nimmt er Brot, nimmt er Fisch, spricht ein Dankgebet und schickt seine Jünger los mit dem Hinweis, gibt's ihnen. Gebt ihnen zu essen. Das sind so die Augenblicke, wo ich gerne dabei gewesen wäre, als kleines Mäuschen, um mal zu sehen, wie sich das für die Jünger angefühlt haben muss. Ich möchte nicht in deren Haut gesteckt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mit leicht zitternden Händen losgegangen sind, weil ihnen eigentlich klar war, gleich gibt es hier ein Riesentheater. Gleich gibt es hier einen Riesenaufstand. Wie werden wohl Menschen reagieren, wenn sie wirklich jetzt ganz deutlich das Signal bekommen haben, dass sie gleich zu essen bekommen und gleich feststellen werden, dass das ein Witz war, dass wir 5 Brote und 2 Fische haben. Und das war's. Mehr ist nicht da. Und als die Jünger losgehen, ist nicht mehr da als 5 Brote und 2 Fische. Dann gab es ja zwischendurch Theologen, die haben gesagt, ja, aber natürlich haben die Menschen gemerkt, dass das da nicht mehr zu essen gibt und dann haben heimlich ihre selber mitgebrachten Vorräte rausgeholt, weil die ja auch nicht dumm sind. Das ist eine interessante Theorie. Aber darum geht es in dem Text nicht. In diesem Text geht es darum, dass die Jünger heute eine Erfahrung machen müssen, die am Anfang etwas mit Erbarmen zu tun hat und den eigenen Bedürfnissen, die hinten angestellt werden, wenn wir Erbarmen wirklich verstehen und dass auch diakonisches Handeln, das heißt nicht nur Menschen zu bepredigen, sondern sich ihnen auch in der Tat zuzuwenden in ihren Bedürfnissen, immer heißt, dass das, was wir haben, nie ausreicht. Es reicht nicht. Wenn Gott Menschen sendet, anderen beizustehen, wird es an ganz vielen Stellen nicht reichen. Die Substanz ist nicht vorhanden. Und wenige Kirchen, wenige haben das Glück, es andersrum zu erleben. Die meisten machen genau diese Erfahrung. Und übrigens selbst die Megachurch Willow Creek, die ja vor 2-3 Jahren einen riesen Neubau gebaut hat, falls ihr euch erinnert oder das mal gehört habt, da hat selbst Bill Heibels diese Situation gehabt, dass ihm irgendwann seine Architekten gesagt haben, uns fehlen noch komplette 5 Millionen Dollar. Willow Creek eine riesengroße Summe Geld ist. Und sie die Entscheidung treffen mussten, bauen sie weiter oder bauen sie nicht weiter. Und Bill Heibels dann angefangen hat zu telefonieren. Der hat alle Leute, die er kannte, alle Geschäftsleute, alle Leute, von denen er wusste, die haben Geld, durchtelefoniert und durchgebettelt auf der Suche nach 5 Millionen Dollar, um weiterzuarbeiten. Hat geklappt. War sehr glücklich drüber. Sagte auch am Anfang, er hat es nicht geglaubt. Er sagte, das war's, das kriegen wir nicht hin. Das wird die peinlichste Geschichte von Willow Creek nach dem Motto, schaut es euch an. Der Rohbau steht, dann ist denen das Geld ausgegangen. Denn es war bereits über das Vermögen und über die Kräfte der Gemeinde hinausgegangen, was bereits investiert wurde. Wenn Gott redet, wenn Gott sendet, dann müssen wir gehen. Aber das Wichtige dabei ist, dass wir tatsächlich sicher sind, dass Gott redet. Dass wir auch Orte haben, wo wir in die Stille gehen. Wo wir uns öffnen können und öffnen wollen für das Reden Gottes. Es geht nicht einfach darum, den Mangel, den wir erleben, loszugehen nach dem Motto, und Gott wird uns schon beistehen. Überhaupt nicht. Sondern das Entscheidende ist, Jesus hat die Jünger nicht jeden Tag so losgeschickt, sondern hier an dieser Stelle haben sie dann ganz direkt dieses Wort von ihm gehört. Gebt ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Darum bete ich, darauf hoffe ich, dass wir Menschen unter uns haben, die dann aufstehen und sagen, ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Und dass dann andere Menschen das prüfen und dann sagen können, ja, ich glaube auch, dass Gott geredet hat. Davon leben wir als Gemeinde. Dass wir nicht nur uns selber abbilden, dass wir nicht nur unsere Möglichkeiten angucken und dann handeln, sondern dass wir tatsächlich darauf vertrauen, das Glauben, dass Gott heute redet und uns anspricht. Und dann kann es sein, dass wir tatsächlich etwas dann als Wort Gottes anderen sagen müssen, wo wir sagen, es ist unmöglich, das kann nicht funktionieren, aber das ist das, was ich gehört habe von Gott. Das ist das, was ich von Gott als Sendung, als Auftrag verstanden habe. Und wo andere dann sagen, ja, das habe ich auch gehört. Und dann geht es nicht darum, ob es realistisch ist. Dann geht es nicht darum, ob es funktioniert. Dann geht es nicht darum, ob es sich umsetzen lässt. Dann geht es nicht darum zu klären, und wo ist euer Plan? Wie sehen die 10 Schritte aus? Wie ist euer Finanzierungsplan? Wo sind eure Handlungsschritte? Wie soll es dann weitergehen? Genau darum geht es nicht. Sondern es geht darum, zuallererst wahrzunehmen, dass Gott geredet hat. Dass er uns angesprochen hat. Und es zu bestätigen. Und dann loszugehen. Für mich ist der Text mit der Speisung der 5000, auch in dieser Gemeinde und auch für das, was wir an Diakonie aufgebaut haben, ein ganz maßgeblicher Text gewesen. Und wir haben ihn verschiedene Male in Gottesdiensten erlebt, wir haben ihn in der Bibelstunde mehrfach erlebt und wir haben uns von diesem Text herausfordern lassen und damit auch dann Schritte gewagt, wo wir sicher waren, dass Gott geredet hat und wo Menschen es bestätigt haben, dass auch sie das so verstehen und wahrnehmen und gehört haben. Und wir haben erlebt, wie das ist, mit wackelnden Knien loszugehen. Wir haben erlebt, wie wir versucht haben, das Unmögliche möglich werden zu lassen, in verschiedenen Projekten, in verschiedenen Dingen, die wir als Gemeinde getan haben. Und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Das war nicht ein triumphales, wir gehen jetzt raus, haha, Gott ist mit uns. Sondern es ist immer bei diesen wackeligen Knien geblieben, bei dieser Unsicherheit, bei dieser Angst mit dem Wissen, es kann eigentlich nicht funktionieren. Menschenmöglich, muss ich sagen, es kann nicht funktionieren. Und ich habe auch noch Gemeindestunden im Sinn, jede Gemeinde kennt das, wo jemand ein Projekt vorschlägt, eine Idee auftut und sagt, das sehe ich als Handeln Gottes für unsere Gemeinde. Und andere sagen, du bist ja geisteskrank. Das kann nicht funktionieren. Und es gibt nichts Schöneres, als in Gemeindestunden zu erleben, wie menschliche Vernunft obsiegt und Gottes Stimme nicht mehr gehört wird. Manchmal müssen wir dann den Mut haben zu sagen, und wenn alle menschliche Vernunft uns sagt, es geht nicht, es darf nicht sein, wenn alle menschliche Vernunft sagt, es treibt uns in den Ruin, aber wenn Gott redet, dann müssen wir gehen. Dann kann und darf es in dieser Welt nichts geben, was uns davon abhält. Diese Gewissheit, das zu wagen, geht nur, wenn wir wirklich gut geprüft haben, ob Gott redet. Oder ob wir irgendwelche finsteren Träume haben, die wir dann für das Reden Gottes halten. Dafür haben wir die Chance, das, was Menschen von Gott hören, prüfen zu lassen. Und andere, die dann sagen können, ja, ich habe das für mich geprüft und bestätige, dass ich das Gleiche verstanden habe und sehe. Und die Jünger gehen los. Ich glaube, unsere Gemeinden wären sehr viel mutiger, wenn sich dann das Wunder ereignet, bevor sie losgehen. Als Christen auch in unserem eigenen Leben wären wir sicherlich viel, viel mutiger, wenn wir sagen würden, ja Gott, ich habe verstanden, du willst, dass ich das tue, ich mache das, versprochen. Und dann schielen wir schon mal, ob das Wunder sich ereignet. Ob schon mal das Brot da ist, weil ich habe ja innerlich bereits ein Jahr gefunden, aber dann würde ich auch gerne jetzt das Brot und die Fische sehen. Ich habe doch schon mein Jahr gesagt, ich bin doch bereit zu gehen. Gott, gib mir ein Zeichen, dass das der richtige Weg ist und wenn ich dieses Zeichen sehe, bin ich bereit zu gehen. Das ist einer der schönen Klassiker auf dem Weg zur Hölle, der mich dazu führt, dass wir nichts tun, dass wir nicht handeln, dass wir nicht aktiv werden. Und in der Gemeinde Charlottenburg habe ich heute als Textlesung den Text gelesen aus Matthäus 25, wo es um die Scheidung der Böcke und der Schafe im Endgericht geht. Und Jesus darauf hinweist, kommt ein herein, ihr, die ihr mich gespeist habt, die ihr mir zu trinken gegeben habt, die ihr mich gekleidet habt, die mich besucht habt. Und die, die das nicht getan haben, kommen in das ewige Gericht, in die Hölle. Und sagen, aber wir haben noch nichts gesehen. Wo haben wir dich jemals so gesehen? Und Jesus deutlich sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Das ist einer der Sätze, an denen ich zugebe, als Pastor immer noch schier verzweifle. Weil ich nicht weiß, wie das gelingen kann, wie dieser steile Satz und dieser steile Anspruch Jesu gelebt werden kann in unserem Leben. Aber ihn klein zu machen, das wäre gewaltig, das wäre fatal. Aber er will gehört werden mit einem Text wie diesem. Er will gehört werden mit einem Verständnis, dass Jesus uns in die Welt hinaussendet und nicht die Welt in unsere Gemeinde hineinsendet. Sondern Gemeinde einen Sendungsauftrag hinaus hat, einen Handlungsauftrag. Und nicht nur die Menschen zu bepredigen. Vom Heilen reden wir ja gar nicht erst, aber bepredigen, dazu werden wir in der Regel noch bereit. Sondern, dass wir auch wirklich ihnen uns zuwenden mit den Bedürfnissen, die sie haben, weil wir barmherzig wahrnehmen, was geschieht und wie Menschen sind. Die Jünger gehen los und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen, dass am Ende sogar noch viel überbleibt. Und die Zahl mit 12 Körben ist eine symbolische Zahl. Es ist die überfließende Fülle. Es ist die Zahl, die ganz oft im Alten Testament auftaucht, wo Gott handelt, wo Reichtum geschenkt wird, wo überfließender Reichtum vorhanden ist. 12 große Körbe bleiben über. Und dann denke ich dann bei der Vorbereitung, und? schön. Und jetzt? Was kommt für uns als nächstes? Ich habe in der Vorbereitung auch dran denken müssen an dieses Projekt, das vor drei Jahren die Gemeinde tief aufgerieben hat und auch gespalten hat. Martha und Maria. Wo ich das erste Mal in der Gemeindegeschichte so erlebt habe, dass Leute sagen, das ist eine Vision und andere sagen, ihr seid bekloppt. Und Leute gegangen sind. Und dennoch auch Leute unter uns aufgestanden sind und gesagt haben, ich sehe das als ein Handeln Gottes. Und mag es noch so idiotisch sein und bescheuert klingen und die Finanzierung nicht hinhauen, aber ich sehe das als ein Handeln Gottes für uns als Gemeinde. Und andere haben da ein Ja zu gefunden. Es mag aber auch andere Geschichten geben, die noch kommen oder kommen werden, wo wir sagen müssen als Gemeinde, das geht nicht oder das funktioniert nicht. Aber wir dennoch vielleicht die Herausforderung annehmen müssen, weil wir diesen Text gehört haben. Weil wir diesen Text verstanden haben. Und es mag auch sein, dass jemand Einzelne unter uns so ganz so hinten so eine Stimme haben, wo klar ist, dass eine Wegentscheidung ansteht. Wo klar ist, will ich nicht oder kann nicht funktionieren, geht nicht gut. Aber wir eigentlich schon wissen, dass wir dran sind, etwas zu tun, zu handeln. Wir den Eindruck haben, das kann nicht funktionieren, das kann nicht gehen. Und doch Gott uns schon lange etwas gesagt hat, was wir nur noch nicht bereit waren, als gehörtes Wort auch umzusetzen. Wofür ich bete, ist, dass das lebendige Wort Gottes uns in unserem Leben berührt. Dass wir es an uns heranlassen können und Menschen suchen, mit denen wir es teilen. Und wir dann nach der Bestätigung zum Handeln kommen. Mit all der Angst, mit all der Unsicherheit, mit all den wackeligen Knien, die es immer geben wird, solange Menschen losgehen, weil sie von Gott etwas verstanden haben. Amen. Ich glaube, jetzt singen wir, ne? Ich habe mal die Zelle unten. Bete mit uns. Gott, unser Vater, habe Dank dafür, dass du uns als deine liebenden Kinder siehst. Selbst an den Stellen, wo wir es nicht glauben, nicht begreifen oder nicht annehmen können. An diesen Stellen bist du da, mit Liebe für uns und unser Leben. Gott, unser Vater, du hast Gedanken, du hast Worte für unser Leben. Du hast Ideen und Impulse, mit denen du uns auf den Weg schicken willst. Für den einen mag es sein, tatsächlich hinein in deine Arme, in deine Geborgenheit als Grunderfahrung. Und für andere hinaus, Aufgaben zu übernehmen, Berufungen anzunehmen, die du aussprichst. Gott, unser Vater, öffne du uns die Sinne, dass wir deine Stimme hören, achten und wahrnehmen können. Dass wir diese unterscheiden können von anderen Stimmen, die wir tagtäglich hören. Und wahrnehmen, wo du redest. Gott, unser Vater, hilf uns dann dabei, dass wir das, was du sagst, nicht schmälern und nicht vergrößern, sondern dass wir bei deinem Wort bleiben, bei deinem Wort für uns und es annehmen und es leben. Dazu hilf uns, Gott, unser Vater. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Ja, wir kommen nun zu den Ansagen, zu den Bekanntmachungen der Gemeinde. Wir wenden uns erstmal den Geburtstagen zu. Da hat heute auch jemand Geburtstag, das ist die Annette Langner. Die ist aber heute, glaube ich, nicht hier. Aber wir können ihr ja trotzdem gratulieren, anrufen oder Karte schreiben, wäre ein bisschen spät. Aber das kann man dafür bei den anderen machen, die in der kommenden Woche Geburtstag haben. Morgen hat Bernhard Zülsdorf und Silvia Rolf-Uslo Geburtstag. Am 26. hat Bill Boadum und am 27. Shirlene Boadum und am 28. Marc Alaverdi. also eine ganze Reihe von Leuten, die Geburtstag haben in der kommenden Woche. Veranstaltungen haben wir nicht so viele, weil wir ja in der Urlaubszeit sind. Deswegen findet nur die Gebetszeit statt von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 9.15 Uhr in den Räumen von Martha und Maria. Dann findet morgen um 15 Uhr die Seniorengruppe Ü55 der Diakoniegemeinschaft Bethania statt. Und am Mittwoch, wir weisen nur darauf hin, dass sich keiner umsonst auf den Weg macht, findet keine Bibelstunde statt, sondern erst wieder am 29. August. Und am nächsten Sonntag ist um 11 Uhr Gottesdienst mit Volker Tepp. Ja, mitgewirkt am Gottesdienst haben einmal Jette Mühlmann am Klavier, die Predigt hat Volker Tepp gehalten und ich bin Mirjam Efelmann. Und das nächste, was da jetzt erscheint, ist nur zum Teil richtig. Es gibt Kaffee und Tee, aber wir werden nicht so viel Zeit oder keinen Ort haben, wo wir den Gottesdienst nachklingen lassen können, weil durch den Regen werden wir hier drin Kaffee und Tee trinken. Also das wird heute so in der Form, wie wir es kennen, nicht stattfinden. Ja, damit sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und da wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Wir wollen erst zusammen singen und dann den Segen hören.
Lasst uns zum Segensgebet aufstehen. Gott, unser Vater, jeder von uns lebt mit Bedürfnissen, wo wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen. Die Grenzen unserer Kraft, die Grenzen unserer Fantasie, finanzielle Grenzen, emotionale Grenzen. Und wir leben an vielen Stellen unseres Lebens damit, dass wir nicht wissen, was wird, was kommt, bei all den Wünschen, die wir haben für ein Leben, das Tiefgang hat, das bedeutsam ist und das seinen Namen wirklich verdient. Gott, unser Vater, aber bei all unseren Wünschen hast du uns nie versprochen, dass alles gut wird, sondern dass du uns von innen heraus verändern willst und sich dadurch unser Leben verändert. Und so bitte ich dich, dass wir diese Erfahrung machen in der kommenden Woche, dass du in uns wirkst, dass wir nicht nur nach außen gucken, sondern auch nach innen und dabei die Erfahrung machen, dass du da bist, dass du in uns bist und in uns wirken willst und uns verändern willst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Seelen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören ein Musikstück.